Nachdem ich den Vormittag über gehackt oder auch gelesen und geschrieben hatte, badete ich gewöhnlich noch einmal im Teiche, schwamm, um mir ein Ziel zu stecken, nach einer der Buchten hinüber, wusch den Arbeitsstaub vom Körper oder die letzte Falte, welche das Nachdenken hineingezeichnet hatte, von der Stirn und hatte nun meinen Nachmittag vollkommen frei. Jeden oder jeden zweiten Tag schlenderte ich ins Dorf, um die Neuigkeiten zu vernehmen, welche beständig dort herumgetragen werden, indem sie von Mund zu Mund oder von Zeitung zu Zeitung zirkulieren und welche, in homöopathischen Dosen eingenommen, auf ihre Art ebenso erfrischend wirken wie das Rascheln der Blätter und das Gequake der Frösche. Wie ich im Wald spazieren ging, mir die Vögel und Eichhörnchen anzusehen, so ging ich in das Dorf, mir die Männer und Knaben anzusehen. Statt den Wind in den Fichten hörte ich die Wagen knarren. In der einen Richtung von meinem Haus hatte sich auf den Flusswiesen eine Kolonie von Bisamratten angesiedelt. Nach dem entgegengesetzten Horizont zu liegt unter einem Ulmen- und Sykomorenwäldchen das Dorf, voll geschäftiger Menschen, welche mir so interessant sind wie Präriehunde, die am Eingang ihres Baues sitzen oder zum Plaudern zum Nachbar hinüberlaufen. Ich ging oft hin, um ihre Gewohnheiten zu beobachten. Das Dorf schien mir wie ein großer Novitätenladen. Auf der einen Seite wurden, damit es sich rentierte, wie früher bei Redding & Company in der State Street, Nüsse und Trauben oder Salz, Mehl und andere Spezereiwaren feil gehalten. Manche Leute haben einen so gesegneten Appetit nach den erstgenannten Leckerbissen, nämlich den Neuigkeiten, und so solide Verdauungsorgane, dass sie deren eine unglaubliche Menge aufzunehmen vermögen. Sie sitzen, ohne sich zu rühren, in den öffentlichen Durchgängen und lassen sich von den Nachrichten, welche gleich Passatwinden hindurchströmen, umflüstern und umsäuseln. Es ist, als ob sie Äther einatmeten, der nur Betäubung und Unempfindlichkeit gegen Schmerz erzeugt, andernfalls müssten sie solchen doch manchmal erleiden, aber nicht das Bewusstsein raubt. Jedes Mal, fast so oft ich durch das Dorf ging, sah ich eine Reihe solcher Helden entweder auf einer Leiter sitzen, um sich zu sonnen, indem sie mit vorübergebeugtem Körper und einem wollüstigen Ausdruck im Gesicht von Zeit zu Zeit die Straße hinauf und hinunter äugelten, oder sie lehnten, die Hände in den Hosentaschen, gleich Karyatiden an einem Stall, als ob sie ihn stützen müssten. Da sie gewöhnlich im Freien waren, hörten sie das Gras wachsen. Sie sind die gröbsten Mühlen, von welchem das Geklatsch erst grob gemahlen oder zusammengeschrotet wird, ehe es in die feineren und niedlicheren Mühlentrichter im Hause geschüttet wird. Ich fand, dass die treibenden Kräfte des Ortes der Spezereiladen, die Wirtsstube, die Post und die Bank waren. Als notwendige Bestandteile der Maschine wurde an geeigneten Plätzen eine Glocke, ein Böller und eine Feuerspritze gehalten. Die Häuser waren so platziert, dass das Menschengeschlecht so viel wie möglich genossen werden konnte. Reihenweise einander gegenübergestellt, wie sie waren, musste jeder Wanderer Spießruten laufen, und alles, Mann, Weib und Kind, konnte ihm einen Hieb versetzen. Natürlich bezahlten diejenigen, welche die ersten Plätze in der Reihe besetzt hielten, wo sie am meisten sehen und gesehen werden und den ersten Schlag versetzen konnten, die höchsten Preise für ihren Platz. Während die wenigen zerstreut wohnenden Einwohner in der äußeren Umgebung, wo große Lücken in den Reihen vorkamen und der Reisende über eine Mauer oder einen Viehpfad entwischen konnte, nur ganz niedrige Grund- oder Fenstersteuer zahlten. An allen Seiten waren Schilder ausgehängt, um ihn anzulocken. Die einen wendeten sich an seinen Appetit, wie das Wirtshaus und die Schenke, die anderen, wie Kurzwarenläden und Goldschmiede, an seine Augen. Wieder andere, wie der Barbier, der Schuhmacher oder der Schneider, an sein Haar, seine Füße oder Röcke. Außerdem war eine noch schrecklichere dauernde Einladung in Kraft, in allen Häusern vorzusprechen, wo um diese Zeit immer Besuch erwartet wurde. Meistens entrann ich all diesen Gefahren auf wunderbare Weise, indem ich entweder kühn und ohne langes Besinnen direkt aufs Ziel losmarschierte, wie es denen, welche Spießruten laufen müssen, angeraten wird, oder indem ich meine Gedanken auf Hohes gerichtet hielt, wie Orpheus, der, laut zu seiner Leier das Lob der Götter singend, der Sirenenstimmen übertönte und der Gefahr entrann. Manchmal brannte ich plötzlich durch und niemand konnte sagen, wohin, denn auf anmutiges Betragen legte ich keinen Wert und zögerte nicht, durch eine Zaunlücke zu schlüpfen. Ich pflegte sogar Einfälle in einige Häuser, wo ich gut aufgenommen war, zu machen, Nachdem ich den Kern und die allerletzte Siebung der eingelaufenen Nachrichten, die Aussichten auf Krieg und Frieden erfahren hatte und wusste, ob die Welt wahrscheinlicherweise noch länger zusammenhalten werde, wurde ich dann durch die Hintertür ins Hintergässchen hinausgelassen und konnte so wieder zum Walde entrinnen. Wenn ich bis zu später Stunde im Städtchen geblieben war, stürzte ich voll Wonne in die Nacht hinaus, besonders wenn sie dunkel und stürmisch war. Mit einem Pack Roggen- oder Weizenschrot auf der Schulter setzte ich dann von einem hellen Besuchs- oder Lesezimmer aus Segel und strebte meinem gemütlichen Hafen im Walde zu. War an Bord alles festgemacht, so konnte ich nebst einer munteren Mannschaft von Gedanken unter Deck gehen. Ich ließ nur meinen äußeren Menschen am Steuer, und bei freier Fahrt wurde selbst dieses festgebunden. Manch fröhlichen Gedanken hatte ich da bei meinem Kajütenfeuer. Wenn ich so dahin segelte, nie wurde ich verschlagen oder geriet in Gefahr, obwohl ich mehrere schwere Stürme zu bestehen hatte. Es ist selbst an gewöhnlichen Nächten dunkler im Wald, als die meisten glauben möchten. Ich musste oft nach der Öffnung der Bäume über dem Pfad emporsehen, um meinen Weg zu finden, und, wo kein Fahrweg war, mit meinen Füßen die leichte Spur, welche ich getreten hatte, fühlen oder mich durch das bekannte Verhältnis besonderer Bäume zueinander, welche ich mit den Händen befühlte, leiten lassen. So fand ich zum Beispiel zwischen zwei Fichten, die mitten im Wald nicht weiter als 18 Zoll auseinanderstanden, auch in der dunkelsten Nacht meinen Weg. Manchmal, wenn ich in einer feuchten, dunklen Nacht, in der meine Füße den Pfad fühlten, den meine Augen nicht sehen konnten, in Träume versunken und geistesabwesend nach Hause gekommen war und dadurch aufgeweckt wurde, dass ich mit der Hand hinaufreichen musste, um die Türklinke zu heben, war ich nicht imstande, mir auch nur einen Schritt, den ich gemacht, in meine Erinnerung zurückzurufen. Ich musste dann annehmen, dass mein Körper wahrscheinlich allein seinen Weg nach Hause finden würde, wenn sein Herr ihn verließ, wie die Hand ohne Hilfe den Weg zum Mund findet. Mehrmals fand ich mich genötigt, wenn die Nacht dunkel war, einen Gast, der bis zum Abend geblieben war, bis zum Fahrweg hinter dem Haus zu begleiten und ihm die Richtung, welche er einzuschlagen hatte, anzugeben, wobei er, wenn er dieselbe einhalten wollte, sich mehr durch die Füße als die Augen leiten lassen musste. In einer dunklen Nacht führte ich so zwei junge Leute, welche im Teich gefischt hatten. Sie wohnten eine Meile weiter weg und ihr gewohnter Weg führte durch den Wald. Einen oder zwei Tage später erzählten sie mir, dass sie den größten Teil der Nacht hindurch dicht bei meiner Wohnung herumgeirrt und nicht vor Morgen heimgelangt seien, wo sie dann, da mittlerweile mehrmals starke Regengüsse niedergegangen und die Blätter ganz nass waren, bis auf die Haut durchnässt ankamen. Es wurde mir erzählt, dass sich Leute selbst in den Dorfstraßen verirrten, als die Finsternis so dicht war, dass man sie schneiden konnte, wie man zu sagen pflegt. Leute, welche in der Nähe wohnten und mit dem Wagen in die Stadt gekommen waren, um Einkäufe zu machen, mussten für die Nacht einkehren. Damen und Herren, welche einen Besuch gemacht hatten, machten einen Umweg von einer halben Meile, wobei sie den Gehsteig mit den Füßen fühlten und nicht wussten, wann sie sich zur Seite zu wenden hatten. Es ist eine ebenso überraschende und merkwürdige wie wertvolle Erfahrung, sich im Walde zu irgendeiner Zeit zu verirren. Oft kommt man in einem Schneesturm selbst bei Tage auf eine wohlbekannte Straße und ist nicht imstande zu sagen, in welcher Richtung das Dorf liegt. Obgleich man tausendmal hier gegangen ist, kann man nichts Bekanntes daran erkennen und die Straße ist einem so fremd, als ob sie in Sibirien wäre. Bei Nacht ist die Verwirrung natürlich unendlich größer. Auf unseren alltäglichen Gängen steuern wir beständig, wenn auch unbewusst, gleich Lotsen mit Hilfe von wohlbekannten Leuchtfeuern und Vorgebirgen. Gehen wir über unseren gewöhnlichen Kurs hinaus, so haben wir immer noch die Lage irgendeines benachbarten Kaps im Sinn. Erst bis wir uns ganz verirrt oder umgedreht haben, denn der Mensch braucht nur einmal in dieser Welt mit geschlossenen Augen herumgedreht zu werden, um verirrt zu sein, lernen wir die Weite und Fremdartigkeit der Natur schätzen. Jedes Mal, wenn der Mensch aus dem Schlaf oder aus der Versunkenheit erwacht, muss er die Himmelsrichtungen von Neuem kennenlernen. Nicht eher, als bis wir verloren sind, mit anderen Worten, bis wir die Welt verloren haben, fangen wir an, uns selbst zu finden und gewahr zu werden, wo wir sind und wie endlos ausgedehnt unsere Verbindungen sind. Als ich eines Nachmittags gegen das Ende des ersten Sommers zum Dorfe ging, um beim Schuster einen Schuh zu holen, wurde ich verhaftet und ins Gefängnis geführt, weil ich, wie ich an anderer Stelle berichtete, dem Staate eine Steuer nicht bezahlte oder dessen Autorität nicht anerkannte, der Männer, Frauen und Kinder wie das liebe Vieh in den Türen seines Senatshauses kauft und verkauft. Wohin aber ein Mann gehen mag, überall hin verfolgen ihn die Menschen, packen ihn mit den Klauen ihrer schmutzigen Einrichtungen und zwingen ihn, ihrer verzweifelten Gesellschaft von Sonderlingen anzugehören. Ich hätte mich zwar mit mehr oder weniger Erfolg mit Gewalt widersetzen gegen die Gesellschaft Amok laufen können, ich zog aber vor, die Gesellschaft gegen mich Amok laufen zu lassen, da sie die verzweifelte Partei ist. Am nächsten Tage wurde ich jedoch wieder in Freiheit gesetzt, erhielt meinen geflickten Schuh und kam noch rechtzeitig in den Wald, um mein aus Heidelbeeren bestehendes Mittagessen auf dem Fairhaven-Hügel einnehmen zu können. Ich wurde niemals von irgendjemand belästigt, ausgenommen von Personen, welche den Staat repräsentieren. Nirgends hatte ich Schloss oder Riegel, außer an meinem Pult, das meine Papiere enthielt. Nicht einmal einen Nagel gab es über der Türklinke oder den Fenstern. Nie machte ich bei Tag oder Nacht meine Tür fest, auch nicht, wenn ich mehrere Tage ausbleiben wollte. Selbst dann nicht, als ich im zweiten Herbst 14 Tage in den Wäldern von Maine verbrachte. Dennoch wurde mein Haus mehr respektiert, als wenn es von einem Soldatenkordon umstellt gewesen wäre. Der müde Spaziergänger konnte sich an meinem Feuer ausruhen und wärmen, der Bücherfreund sich mit den wenigen Büchern auf meinem Tische unterhalten, der Neugierige den Wandschrank aufmachen, um zu sehen, was vom Mittagessen übrig geblieben war und welche Aussichten für das Abendessen vorhanden waren. Obgleich viele Leute aus allen Gesellschaftsklassen zum Teiche kamen, war das alles keine Veranlassung zu ernsteren Unannehmlichkeiten, und nie kam mir etwas abhanden, ausgenommen ein kleines Buch, ein Band Homer, der vielleicht unpassend vergoldet war, und der wird, wie ich denke, jetzt wohl schon von einem Soldaten unseres Lagers gefunden worden sein. Ich bin überzeugt, dass Diebstahl und Räuberei unbekannt wären, wenn alle Menschen so einfach lebten wie ich. Diebstähle und Raub kommen nur in Gemeinwesen vor, wo die einen mehr als genügend, die anderen aber nicht genug haben. Die Umgebung des Waldensees ist in bescheidenem Maßstab angelegt und kann, obgleich sie sehr schön ist, auf die Bezeichnung großartig keinen Anspruch machen. Sie hat auch wohl nicht viel Reiz für jemand, der sie nicht oft besucht oder an dem Ufer gewohnt hat. Aber der Teich ist so merkwürdig wegen seiner Tiefe und Reinheit, dass er eine besondere Beschreibung verdient. Er ist ein klarer und tiefer grüner Brunnen, eine halbe Meile lang, 1¾ Meilen im Umkreis, und er umfasst eine Oberfläche von 61½ Morgen. Eine dauernde Quelle zwischen Fichten- und Eichenwäldern, ohne sichtbaren Zu- oder Abfluss, außer durch Wolken und Verdunstung. Die umliegenden Hügel steigen vom Wasser an steil zu 40 bis 80 Fuß Höhe hinan, nur im Süden und Südosten erreichen sie innerhalb einer Viertel- oder Drittelmeile eine Höhe von 100 bis 150 Fuß. Sie sind alle bewaldet. Alle unsere Gewässer in Concord haben wenigstens zwei Farben, deren eine aus der Entfernung, die andere, eigentlichere, mehr aus der Nähe gesehen wird. Die erstere hängt mehr von dem Licht ab und gehorcht dem Himmel. Im Sommer, bei klarem Wetter, sehen die Gewässer aus geringer Entfernung, besonders wenn sie bewegt sind, blau aus. Und in großer Entfernung erscheinen sie alle gleich. Bei stürmischem Wetter haben sie manchmal eine dunkle Schieferfärbung. Das Meer aber soll einen Tag blau, den anderen wieder grün erscheinen, ohne dass eine bemerkenswerte Veränderung in der Atmosphäre vorgegangen ist. Ich sah in unserem Fluss, als die Landschaft mit Schnee bedeckt war, Wasser und Eis fast so grün wie Gras. Manche halten blau für die Farbe des reinen Wassers, ob es nun flüssig oder fest ist. Blickt man aber von einem Boot aus direkt in unsere Gewässer hinein, so sieht man, dass sie von sehr verschiedener Farbe sind. Der Waldensee ist von genau dem gleichen Punkte aus einmal grün, das andere Mal blau. Er liegt zwischen Himmel und Erde und nimmt an den Farben der beiden teil. Von der Spitze eines Hügels aus gesehen, spiegelt er den Himmel wider, ist man aber nah daran, so zeigt er sich dicht beim Ufer, wo man den Sand durchsehen kann, gelblich, dann hellgrün gefärbt, und dieses Hellgrün geht allmählich nach der Teichmitte zu, in das allgemeine dunkle Grün über. Bei besonderer Beleuchtung ist er, auch von einem Hügel aus gesehen, dicht beim Ufer leuchtend grün gefärbt. Manche halten dies für die Spiegelung des Ufergrüns. Er ist aber ebenso grün bei dem sandigen Eisenbahndamm und im Frühling, ehe die Blätter herausgekommen sind. Wahrscheinlich ist es das Resultat der Mischung des dominierenden Blau mit dem Gelb des Ufersandes. Das ist die Farbe seiner Iris. Hier ist auch die Stelle, wo im Frühling das Eis, nachdem es von der vom Grunde zurückstrahlenden und von der Erde absorbierten Sonnenglut erwärmt wurde, zuerst schmilzt und um die noch gefrorene Mitte einen engen Kanal zieht. Wie unsere übrigen Gewässer erscheint auch der Teich in starker Bewegung und bei klarem Wetter, wenn die Oberfläche der Wellen den Himmel in einem rechten Winkel spiegeln kann oder mehr Licht sich mit ihm vermischt, aus einiger Entfernung vom dunkleren Blau als der Himmel selbst. War ich zu einer solchen Zeit auf dem See und sah mit geteiltem Blick hinein, so dass ich zugleich die Reflexe wahrnehmen konnte, dann bemerkte ich manchmal ein unbeschreibliches, unvergleichliches lichtes Blau, blauer als der Himmel selbst, wie es allenfalls Moiré oder Changeant-Seide oder eine Schwertklinge hervorzaubern können. Es wechselte mit dem ursprünglichen Dunkelgrün der entgegengesetzten Wellenseiten, welch letzteres im Vergleich ganz schmutzig erschien. Es war, soviel ich mich erinnere, ein glasiges, grünlich-blau, wie man es hier und da an Wintertagen kurz vor Sonnenuntergang fleckenweise an wolkenfreien Stellen durchblicken sieht. Und doch ist ein Glas dieses Teichwassers, das zum Licht gehalten wird, so farblos wie die gleiche Menge Luft. Es ist wohl bekannt, dass eine dicke Glasplatte grüne Färbung hat. Der Körper ist grün, wie die Glasmacher sagen, während ein dünnes Stückchen farblos ist. Wie stark der Wasserkörper des Waldensees sein muss, um grüne Färbung zu zeigen, habe ich nicht ermittelt. Das Wasser unseres Flusses ist schwarz oder dunkelbraun, wenn man direkt von oben hineinsieht, und verleiht wie das Wasser der meisten Teiche dem Körper des darinnen Badenden einen gelblichen Anflug. Dieses Wasser aber ist von solch kristallklarer Reinheit, dass der Körper des Badenden noch unnatürlicher alabasterweiß herausleuchtet, was, da die Glieder drinnen vergrößert und verrenkt erscheinen, eine monströse Wirkung hervorbringt und passende Studiengelegenheit für einen Michelangelo abgeben würde. Das Wasser ist so durchsichtig, dass der Grund noch bei einer Tiefe von 25 bis 30 Fuß leicht gesehen werden kann. Rudert man darüber hin, so sieht man viele Fuß tief unter der Oberfläche Schwärme von oft nur 1 Zoll langen Barschen und Weißfischen, von denen man die ersteren leicht an den Querstreifen erkennt. Ich dachte, dass das asketische Fische sein müssen, die da unten ihre Nahrung finden. Als ich vor vielen Jahren im Winter einmal Löcher in das Eis gehauen hatte, um Grashechte zu fangen, und beim Betreten des Ufers an meine Axt stieß, so dass sie auf das Eis zurückglitt, fuhr dieselbe, wie von einem bösen Geist getrieben, 60 bis 90 Fuß weit direkt in eins der Löcher hinein, wo das Wasser 25 Fuß tief war. Neugierig legte ich mich auf das Eis und blickte durch das Loch, bis ich auf der Seite die Axt sah. Sie stand auf dem Kopf, den Stiel in der Höhe, welcher mit dem Pulsschlag des Teiches leise hin und her schwankte. Da hätte sie nun aufrecht stehen und schwanken können, bis im Laufe der Zeit der Stiel abgefault wäre, wenn ich sie nicht daran gehindert hätte. Direkt über ihr machte ich mit dem Eismeißel, den ich bei mir hatte, ein zweites Loch, schnitt mit dem Messer die längste Birke, welche ich in der Nähe finden konnte, ab und befestigte an ihrem Ende eine Schnurschlinge. Ich dirigierte dieses Instrument sorgfältig hinab, ließ die Schlinge über den Kopf des Stieles gleiten, zog die Axt mit der Schnur entlang der Birke herauf und brachte sie auf diese Weise wieder heraus. Das Ufer besteht aus einem Gürtel glatter, runder, weißer Steine, wie man sie zum Pflastern nimmt. Es ist nur an 2 Stellen durch kurze Sandbänke unterbrochen und so steil, dass einem an vielen Stellen das Wasser beim ersten Sprung über den Kopf geht. Wäre der See nicht so wunderbar klar, so wäre sein Grund von hier aus nicht mehr zu sehen, bis dorthin, wo er am entgegengesetzten Ufer wieder in die Höhe steigt. Manche halten den Teich für grundlos. Er ist nirgends schlammig und ein oberflächlicher Beobachter würde behaupten, dass keinerlei Pflanzen darin vorkommen. Auch bei näherer Untersuchung findet man, außer in den kleinen Wiesen, welche erst kürzlich überschwemmt wurden und eigentlich nicht dazugehören, keine bemerkenswerten Pflanzen, keine Schwertlilien, keine Binse, nicht einmal eine gelbe oder weiße Wasserlilie, sondern nur einige Herzblätter und Potamogetonen. Diese würde aber der Badende kaum bemerken. Und die Pflanzen sind so rein und glänzend wie das Element, in dem sie wachsen. Die Steine erstrecken sich 16 bis 30 Fuß weit in das Wasser hinein. Dann besteht der Boden aus reinem Sand, ausgenommen an der tiefsten Stelle in der Mitte, wo sich gewöhnlich etwas Bodensatz findet. Wahrscheinlich von der Zersetzung der Blätter, welche durch so viele aufeinanderfolgende Herbste hergeweht wurden. Eine glänzende, hellgrüne Pflanze wird selbst mitten im Winter mit dem Anker heraufgebracht. Vom Kahn aus sieht man bei ruhigem Wetter hauptsächlich beim sandigen östlichen Ufer, wo das Wasser 8 bis 10 Fuß tief ist, aber auch an einigen anderen Stellen des Teiches einige kreisrunde, ungefähr 1 Fuß hohe und 6 Fuß im Durchmesser haltende Haufen aus kleinen Steinen, welche nicht ganz die Größe eines Hühnereis erreichen, während ringsherum lauter Sand liegt. Man stellt sich erst die Frage, ob sie nicht Indianern ihren Ursprung verdanken, welche zu irgendeinem Zweck die Steine auf dem Eis zusammentrugen, von wo sie dann beim Schmelzen des Eises zu Boden sanken. Aber dazu sind die Kreise zu regelmäßig und teilweise entschieden zu frisch. Sie ähneln denen, welche man in Flüssen findet. Da aber keine Sauger oder Lampreten hier sind, so weiß ich nicht, von welchem Fisch sie gemacht worden sein können. Vielleicht sind es die Nester des Döbels. Sie verleihen dem Grund etwas geheimnisvoll Anziehendes. Die unmittelbare Umgebung ist unregelmäßig genug, um nicht monoton zu sein. Vor meinem geistigen Auge zieht sich das mit tiefen Einschnitten gegliederte westliche, das kühnere nördliche und das schön eingeschnittene südliche Ufer hin, dessen hintereinander gelagerte Vorsprünge über die vorderen emporragen und den Gedanken an unerforschte, stille Buchten wecken. Der Wald ist nirgends so schön abgeschlossen, nie in solcher Klarheit schön, als wenn man ihn von der Mitte eines kleinen Sees aus zwischen Hügeln betrachtet, welche vom Rand des Wassers emporsteigen. Denn das Wasser, in welchem er sich spiegelt, ist nicht nur der beste Vordergrund, sondern bildet auch mit seinem gewundenen und gekrümmten Ufer die natürlichste und anmutigste Grenze. Hier weist sein Rand keine Rauheit, keine Unvollkommenheit auf, wie dort, wo die Axt einen Teil weggeschnitten hat oder ein bebautes Feld daran angrenzt. Die Bäume haben Raum in Fülle, sich gegen das Wasser auszubreiten, und nach dieser Richtung streckt jeder seinen kräftigsten Ast aus. Hier hat die Natur einen natürlichen Saum gewoben und das Auge steigt stufenweise vom niedrigen Gebüsch zum höchsten Baume empor. Man sieht nur wenig Spuren von Menschenhänden. Das Wasser bespült das Ufer, wie es dies vor 1000 Jahren tat. Ein See ist der schönste und ausdrucksvollste Zug einer Landschaft. Er ist das Auge der Erde. Wer hineinblickt, ermisst an ihm die Tiefe seiner eigenen Natur. Die Bäume dicht am Ufer, welche sein Wasser saugen und in ihm zerfließen, sind die schlanken Wimpern, die es umsäumen, und die waldigen Hügel und Felsen die Augenbrauen, die es überschatten. Als ich zum ersten Mal in einem Kahn über den Waldenteich ruderte, war er vollständig von dichten, hohen Fichten- und Eichenwaldungen umschlossen. In einigen Buchten hatten sich Weinranken über die dem Wasser zunächst stehenden Bäume geschlungen und Lauben gebildet, unter welchen man im Kahn durchfahren konnte. Die Hügel, welche seine Ufer bilden, sind so steil und die Wälder waren damals so hoch, dass man, wenn man vom westlichen Ufer hinuntersah, glauben konnte, ein Amphitheater für irgendein Waldschauspiel vor sich zu haben. Viele Stunden habe ich, als ich noch jünger war, damit verbracht, über die Fläche zu schweben, wie es dem Zephyr gefiel, nachdem ich den Kahn in die Mitte gerudert hatte. Dort verträumte ich auf dem Rücken über den Bänken liegend, wachend den Sommervormittag, bis ich aufgeschreckt wurde, wenn das Boot den Sand berührte und ich mich aufrichtete, um zu sehen, an welches Ufer mich mein Schicksal verschlagen hatte. Tage, an denen die Trägheit eine unendlich anziehende und fruchtbringende Beschäftigung war. Manchen Vormittag stahl ich mich weg, indem ich vorzog, auf diese Weise den wertvollsten Teil des Tages zu verbringen. Denn ich war reich, wenn auch nicht an Geld, so doch an sonnigen Stunden und Sommertagen, und ich gab sie aus mit offener Hand. Auch bedauere ich nicht, dass ich nicht mehr von ihnen auf dem Katheder und in der Werkstatt verschwendete. Seit ich aber diese Ufer verließ, haben die Holzhauer sie noch weiter verwüstet. Und jetzt wird es viele Jahre kein Umherstreifen mehr in den Hallen des Waldes mit gelegentlichem Ausblick auf das Wasser geben. Meiner Muse möge verziehen werden, wenn sie nun schweigt. Wie kann man erwarten, dass die Vögel singen, wenn ihre Haine gefällt werden?«